Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit der Interviewfolge mit dem Head Coach der Munich Cowboys. Wir haben zu Gast Nadine Nurashid. Viel Spaß!
Masse.
Hallo Nadine.
Hallo, grüß dich.
Ich habe vorher gerade angekündigt, dass du den Einsatz auf jeden Fall kriegen wirst und hat geklappt.
Yes, 100 Punkte für den Kandidaten.
Erstmal sozusagen, wir können den ersten Haken sozusagen in so einer Checkliste machen. Und ich habe mal Coaches kennengelernt, die ganz viele Checklisten haben. Bist du da auch jemand von oder hast du das alles im Kopf?
Ich habe schon Checklisten, allerdings nicht immer in der Printed Version, also schon unter anderem auch Checklisten im Kopf, aber auf jeden Fall ein Listentyp, ganz klar.
Ist das mehr geworden, je mehr Verantwortung du kriegst das?
Ja, auf jeden Fall, jetzt vor allen Dingen am Anfang, wenn man viele Dinge das erste Mal tut. Und dann braucht man einfach Listen und je öfter man dann Dinge tut, desto weniger muss ich mir dann die Listen tatsächlich, wie gesagt, ausdrucken, sondern dann hat man es im Kopf. Und ich bin gespannt, wenn man dann mal im zweiten Jahr ist, wie viele Listen man noch braucht. Aber es gibt ja auch schon genug Listen über Dinge, das tue ich nie wieder, das war nicht gut, das muss verbessert werden. Das war gut und all das muss in der nächsten Offseason getan werden. Also an Listen mangelt es mir sicherlich nicht.
Sehr, sehr gut. Ich hab dich gerade als Head Coach der Munich Cowboys vorgestellt. Zur Erklärung, wir haben das im Vorgespräch auch geklärt, dass es keine weibliche Form von Coach gibt und dass das für alle Seiten okay ist, sozusagen. Kannst du das bitte bestätigen, ohne das jetzt ganz krampfhaft einzuleiten? Ich möchte nicht, dass irgendwer uns hier hatet, genau deswegen.
Ja, absolut. Also wir hatten ja uns geeinigt, in der deutschen Sprache würde man das machen als Trainer oder Trainerin. Aber ich bin auch der Meinung, man darf das Wort, das englische Wort Coach dann auch einfach nicht eindeutschen und verhunzen, nur um zwanghaft zu gendern. Deswegen denke ich, ist Coach für alle okay.
Ja, ich freue mich tatsächlich richtig, dich kennenzulernen, weil wir haben aus zwei Ecken auch die Bitte bekommen, dich zu interviewen. Einmal von der Svenja Grabowski aus Hildesheim, die bei den Hildesheim Invaders sowohl Jugendcoach als auch Linebacker-Coach bei den Herren ist. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, bei der letzten Sonderfolge mit Miriam Kohlhaas.
Ja.
Die hat ganz viel Werbung für dich gemacht.
Ja, habe ich mir angehört, habe den Aufruf gehört und bin dem ja auch gefolgt. Aber freut mich natürlich sehr.
Ja. Ich war einfach total begeistert, dass das dann sozusagen auch einfach so schnell geklappt hat und dass du dir jetzt auch einfach die Zeit dafür nimmst. Ihr spielt eine super Saison. Also wenn ich vor der Saison auf die Munich Cowboys geguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, mal gucken, Playoffs sind drin, aber wir mal sehen, wie hoch es geht. Kann aber auch sozusagen Platz 5 oder 6 werden und dann hätte ich jetzt nicht gesagt, ja, okay, war eine Enttäuschung, sondern man musste halt erstmal so gucken, wie es läuft. Und eigentlich, meiner Meinung nach, also mit den Spiders würde ich sagen, seid ihr so die Überraschung, also in Anführungsstrichen Überraschung in der GFL Süd? Oder würdest du sagen, nee, ich habe damit genauso gerechnet?
Das ist immer schwer im Vorfeld, das einzuschätzen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, man macht Dinge das erste Mal. Jetzt bin ich zwar schon länger bei den Cowboys, nichtsdestotrotz in vielen Rollen das erste Mal. Deswegen habe ich mich gar nicht getraut, mir das auszumalen. Und grundsätzlich bin ich ja eher Realist hin zum Pessimist, demnach vielleicht eher nicht, wobei ich natürlich an meine Spieler glaube und das Talent sehe und auch total happy bin mit dem Trainerstab. Aber ja, verstehe ich natürlich, dass man sagt, okay, die Spiders, die sind frisch aufgestiegen und dann die Cowboys, die einfach immer so im Mittelfeld bis gegen Ende der Tabelle rumgedümpelt ist, dass wir jetzt dann einfach mal zumindest in die Saison starten mit einem 5-0, war dann vielleicht auch einfach auch mal eine Ansage, ja.
Ja, ich habe da mit Samuel Kagel, der ja auch von Munich Cowboys kommt, mal drüber gesprochen und der hat auch immer gesagt, ja, die Cowboys haben immer eigentlich super Spieler, das Problem ist, die bleiben da immer nicht so lange.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch was, was man natürlich, wenn man langfristig erfolgreich sein will, schaffen muss, dass man einfach mal ein paar Saisons erfolgreich ist und dann die Leute kommen wollen und bleiben wollen, ja. Das habe ich gehört, ja.
Ja. Was zeichnet dieses Team für dich dieses Jahr aus? Also du bist ja schon länger bei den Cowboys. Warum ist dieses Team erfolgreicher als die Teams zuvor?
Struktur und Disziplin ist das eine. Und wir sind relativ jung und unerfahren. Und das gilt tatsächlich sowohl für das Team als auch für den Trainerstab. Aber ich glaube, wir haben alle was zu beweisen. Und das macht vielleicht den Unterschied.
Und du als, also es ist ja eine riesige Story auch gewesen. Also ich glaube, du hast wahrscheinlich, das ist jetzt hier nicht das erste Interview, was du dazu gibst, dass du Head Coach in einer männerdominierten Branche bist. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu gebracht zu sagen, ja, okay, American Football Coaching ist voll mein Ding?
Das waren verschiedene Umstände, die im Prinzip dazu geführt haben, aber Coachen oder Trainerin sein, das mache ich, seit ich 17 bin im Prinzip, nur halt in den unterschiedlichsten Facetten und Branchen. Zum Football bin ich ja, wie gesagt, spät erst gekommen und hatte dann eben gespielt und dann hat mich das Feuer direkt gepackt und ich wusste, okay, ein Leben ohne Football geht jetzt nicht mehr. Und mich hat da der Virus total infiziert, wenn die Leute reden ja immer darüber. Es war für mich etwas unverständlich von außen, das nachvollziehen zu können, bis ich selber drin steckte.
Und um gleich reinzugrätschen, ich wollte auch direkt sagen, das ist dieser Football-Virus, dass wenn man einmal in dieser Bubble drin ist, dass man sofort sagt, ja, okay, hier fühle ich mich wohl.
Ja, total. Also ich habe sicherlich in dieser Blase Dinge erlebt, die ich außerhalb der Blase nicht erlebt hätte. Auf der anderen Seite hält es mich doch ganz fest in dieser Blase, weil ich mich hier drin wohlfühle, ja. Und da muss ich beruflich von München wegziehen und dann war Straubing das nächstgelegenste Team und ich dachte mir, okay, was soll ich tun? Spielen kann ich nicht mehr. Grundsätzlich bin ich Sportwissenschaftler und Coach und dann will ich das coachen, weil vor allen Dingen war das so der technische Aspekt des Sports. Zu dem Zeitpunkt konnte ich ja taktisch noch gar nicht mitreden, aber ich habe gesagt, okay, ich verstehe Bewegungen, ich habe ein gutes Coaches-Eye, ich finde den richtigen Coaching-Point und technisch sind die Spieler oftmals nicht gut genug ausgebildet und daher kam irgendwie dann so die Motivation, ich mache das jetzt.
Ja. Und wie bist du dann einfach da hingegangen und hast gesagt, hier Leute, also ich kann das und das, könnt ihr mich gebrauchen und wie könnt ihr mich einsetzen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, mit deutlich weniger Selbstbewusstsein, so, hallo, ich wohne jetzt hier, darf ich vielleicht irgendwo mithelfen?
darf ich zugucken?
Ja. So in der Art und war aber total cool, ich durfte helfen und bin dann direkt Linebacker, Position Coach geworden und das war der Start des Ganzen.
Und wie ging es dann weiter? Also ich meine, vom Linebacker Coach, was war da dein erstes Learning, wo du gesagt hast, okay, das ist hier im Football anders als vielleicht auch in anderen Sportarten?
Also zum einen war es schon mal so, dass mir gar nicht bewusst war, bei so einem großen Team, wie wenig Leute da im Training sind. Das war tatsächlich, erst dachte ich mir, ach, ist ja interessant, da hast du zwei Linebacker, ne? Ja. Und im Vergleich zu anderen Sportarten ist es doch deutlich hierarchischer, was aber okay ist, was den Sport ausmacht. Es gibt im Sport auch eigentlich direkt eine Struktur, die man halt auch einfach nutzen muss, denke ich. Und ansonsten, das erste Learning war für mich ganz persönlich gar nicht so viel Football, sondern eher so was Zwischenmenschliches, dass ich eine junge Frau war und die Spieler, viele davon dann auch älter waren als ich und ja vor allen Dingen viel erfahrener. Also die waren schon viel länger in der Sportart, aber nichtsdestotrotz hatten die sich gefreut, dass ich da bin und dass jemand da ist, der sich um sie kümmert und sie trainiert und bin da einfach super gut aufgenommen worden und habe dann auch direkt gemerkt, okay, Nadine, jetzt musst du ranklotzen, jetzt musst du lernen und du willst ihnen das beste Training geben. Und ja, und danach war ich DB-Coach und dann sind die Spiders aufgestiegen, hatte ich eine kurze Pause, sind die Spiders aufgestiegen in die GFL 2, war dann dort DC und bin dann beruflich schon wieder nach München zurück, hatte aber da mein Commitment schon in Straubing, dann bin ich hin und her gependelt. Dann war aber klar, nach der Saison geht's zurück nach München, vorausgesetzt, da wird ein Platz im Coaching-Staff frei. Und dann war ich zurück in München und auch zurück bei meinen Freunden ja tatsächlich.
Und da natürlich auch wieder gut aufgenommen in der Cowboys-Family. Also die ist ja auch tatsächlich auch bekannt sozusagen in Football-Deutschland. Ja. Was zeichnet die Cowboys für dich aus? Also als Organisation?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich auch dieses Jahr so Standards für uns als Team nochmal definiert. Aber die Cowboys zeichnet auf jeden Fall aus, dass es uns, wenn auch in der GFL-Mannschaft nicht immer so erfolgreich, aber das ist schon lange eine Konstante im deutschen Football und ein Programm, das gute Footballspieler ausbildet. Und wir nennen ja unser ganzes Juniors-Programm die Kaderschmiede. Und ich freue mich riesig, wenn ich dann auf den Platz komme und sehe, da trainiert die U13 und da die U16 und da die U19 und die fahren jetzt dann nach Berlin GFL Juniors Playoffs zum ersten Mal. Klar haben die da die Hucke jetzt voll bekommen, aber es geht peu à peu voran und dann, wenn man wie im letzten Training dann sieht, okay, jetzt sind nochmal 20 U19 Spieler hochgekommen ins Herrenprogramm, dann ist es schon was Tolles, auch wenn die natürlich nicht mal alle bleiben, aber es ist eine gute Grundausbildung, die es in München gibt. Und jetzt müssen wir oben das nochmal draufsetzen, dass die Herren erfolgreich sind. Aber Ausbildung, wir sind schon eher, ich sehe uns als einen Ausbildungsverein. Und jetzt durch die Zusammenlegung des Seniors-Programms, also der GFL-Mannschaft und der zweiten Herrenmannschaft, die jetzt ja bald ihre Saison abschließen, sieht man auch, wie gut wir es geschafft haben, dass die Mannschaft als einzige ohne Imports dann so besteht in der Regionalliga. Und das war eben unser Anliegen, dass die ohne Imports in die Saison gehen. Und das haben sie gut gemacht. Und da bin ich schon ganz stolz drauf.
Ja. Gibt es auch Werte, die ihr vermitteln wollt? Also einfach, weil wenn ich das höre, Kaderschmiede, U13, U16, U19, dann ist das ja auch, aber dann halt auch im Herrenbereich sind es ja auch junge Erwachsene. Welche Werte gibt ihr denn mit? Wo ihr sagt, okay, das ist der Cowboys Way, Football zu spielen. Das sind auch solche Menschen, spielen bei uns Football.
The Cowboys Way ist ja das, wie wir es so ein bisschen nennen. Und wir sind aber auch immer noch dran, das ganz klar zu definieren. Also dadurch, dass das ja alles ein Prozess ist, wir sind auch noch nicht da zu sagen, okay, das ist unsere Wertepyramide, hier ist sie. Das sind die Menschen, die wir wollen. Wir arbeiten dann nach wie vor daran, aber grundsätzlich geht's uns darum on and off the field und wir brauchen natürlich auch immer viele Helfer an den Game Days. Die Leute sind da. Wir wollen außerhalb des Feldes wie auf dem Feld dort Freunde stehen haben, die ihre Teammates und Coaches respektieren und alles dafür tun, besser zu werden, ohne irgendwelches Coaching persönlich zu nehmen oder zufrieden damit zu sein, wo sie jetzt stehen. Und fürs Herrenteam hab ich jetzt nochmal ganz spezifisch ein paar Werte definiert, zum Beispiel Commitment und Accountability ist ein großes Ding und Effort und Love und gerade Accountability, das ist oftmals nicht so einfach, wenn die natürlich gerade in München leben, dann studieren sie, dann haben sie noch zwei Nebenjobs, damit sie sich unsere horrenden Mieten hier leisten können. Dann möchte man, dass sie ins Training kommen und in die Meetings anwesend sind und Huddle gucken und so weiter. Und irgendwann kommen immer alles so ein bisschen an ihre Grenzen, wie sie alles unter einen Hut bekommen sollen. Und ja, genau. Aber das sind so die ausgesprochenen Werte für diese Saison. Und das muss auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr definiert werden für den Gesamtverein.
Die Frage ist jetzt natürlich, hast du mehr als zwei Linebacker beim Training? Hat sich das auch entwickelt?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt, diese Woche war tatsächlich, also gestern war das schlimmste Training bisher, weil jetzt ist Bye-Week in die erste Ferienwoche. Aber grundsätzlich, wir trainieren ja zusammen mit der zweiten Herrenmannschaft und demnach hatten wir über 100 bisher immer im Training und bei den Linebackern wüsste ich die Zahl gar nicht gerade, aber wir sind mit 34 DBs auf jeden Fall in der Offseason da gestanden. Genau.
Ja, und das ist schon mal ordentlich, würde ich sagen.
Ja.
Gibt es Werte, die du als Coach vermitteln willst, wo du sagst, okay, das ist das, was ich meinen Spielern vermitteln kann, aber auch das, was sie von mir erwarten können?
Das sind ganz schön tiefe Fragen, die du hier stellst. Mensch, da muss ich direkt hier einen Haufen selbst reflektieren, hier direkt im Podcast.
Du musst ja auch gucken, es ist ja hier Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse.
Also. Ja.
Es soll ja immer, um dir ein bisschen Zeit zu geben, kann ich das ja mal ein bisschen einläuten. Solche Folgen sollen ja auch einen Mehrwert haben. Und deswegen versuchen wir natürlich auch Fragen zu stellen, die jetzt, sagen wir mal, nicht in der Sportbild stehen.
Ja, das ist fair, verstehe ich. Ja, tatsächlich, was sie von mir erwarten können, ich habe es auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, dadurch, dass ich natürlich nicht mit der Sportart groß geworden bin, ist es mir sozusagen nicht in die Wiege gelegt worden oder nicht wie Amerikaner habe ich das mit der Muttermilch aufgenommen. Deswegen bin ich auch sicherlich nicht der beste und der most knowledgeable Coach. Aber eines kann ich Ihnen immer versprechen, dass ich mein Bestes geben werde und mich so gut vorbereite, wie ich es kann. Und das ist genau das, was ich von Ihnen erwarte. Und da sind wir bei dem Punkt Accountability und auch einfach die Spieler accountable halten und auch jede Chance nutzen zu lernen und einfach niemals stehen bleiben zu wollen. Es geht immer weiter nach oben. Und ansonsten ist es so, dass ich ein Verfechter bin von einem Player-Led-Team. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr das Sagen habe und ich irgendwas an die Spieler abgebe. Nein, aber ich will ja die Leader und die Führungspersönlichkeiten auf dem Feld haben und nicht nur an der Sideline, weil die stehen da draußen und spielen. Und deswegen, also wirklich richtig großer Punkt dieses Jahr ist Accountability und dass man dass die Erwartungen zu dem passen, was man bereit ist zu tun. Also auf der einen Seite Expectations und Living Up to Expectations und da dazwischen bleibt ein Raum. Und in diesem Raum, den muss man füllen. Den darf man nicht akzeptieren, weil der wird sonst einfach immer größer und immer größer und immer größer. Und in dieser fiesen Blackbox ist zum einen so, dass es tut weh. Da tut's weh. Das ist nicht ein bisschen außerhalb your comfort zone, sondern es ist ganz, ganz weit außerhalb von your comfort zone. Es ist immer das extra Inch, immer das extra Yard, immer dieses manchmal noch einen Schritt extra, um besser zu werden, weil diese Blackbox oder dieses Vakuum einfach sonst dazu führt, dass man nicht confident ist auf dem Feld. Und wenn ich weiß, ich tue alles dafür, zu meinen Erwartungen zu leben, dann darf ich auch nicht Angst haben davor, dass es halt auch mal schief geht. Aber wenn ich dieses Vakuum lasse, dann das ist so wie so ein Sicherheitsfallschirm, so nach dem Motto, dann finde ich ja immer Excuses dafür, warum es jetzt nicht geklappt hat. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich alles gegeben und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ja, und wenn man sich aber immer so ein bisschen ausreden lässt, dann kann man immer sagen, ja, war ja nicht jetzt mein Fehler, das war, weil ich war ja diese Woche nicht im Training oder weil ich habe jetzt nicht so fleißig im Gym. Und diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ich tue jetzt alles dafür und wenn ich fehle, dann fehle ich, aber nur so werden wir erfolgreich.
Ich persönlich kenne Spieler, die sagen halt so, ja, dafür, dass ich nicht trainiere, bin ich ja ziemlich gut.
Genau.
Und das ist so diese Selbstzufriedenheit, die du, glaube ich, meinst. Und ich habe da auch immer neben gestanden und gesagt so, ja, mag ja schön und gut sein. Es gab dann auch die Redewendung, ja, dafür, dass ich schon so alt bin, bin ich ja immer noch ziemlich gut im Vergleich zu denen, die ja viel jünger sind als ich und ja fitter sein müssten. Und ich habe dann oft neben gestanden und gesagt, ja gut, aber im Endeffekt steht nicht dein Alter auf dem Platz, sondern ihr steht nebeneinander und werdet nach Leistung bewertet.
Ja.
Und in der Leistungsskala steht dein Alter nicht, sondern da steht dein Ergebnis.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass es auch dann erst möglich ist, das so zu leben, wenn so viel Competition in einem Team ist, dass genau solche Leute dann eben gebencht werden. Weil die Competition dir so am Hintern klebt, dass du das tun musst. Und in dem Moment, wo du dich so ein bisschen einspielst und du bist in der Saison und du hast dir so deinen Starting-Spot erkämpft, dann neigt man, also der gemeine Mensch, neigt man einfach dazu, so ein bisschen lazy zu werden. So, ja, okay, jetzt bin ich in meiner Comfort Zone angekommen, ist ja eigentlich ganz schön hier. Und dann eben nicht mehr weiter pusht. Und das ist was ganz Wichtiges. Aber natürlich kann es nur gelebt werden, wenn es dann auch irgendwie Konsequenzen hat. Und das bedeutet, du brauchst Competition. Du brauchst Competition, sodass die Leute merken, wenn ich das jetzt nicht tue, dann sitze ich auf der Bank. Das möchte ich eigentlich nicht.
Ja, absolut. Es gibt aber genau diese Competition. Du musst halt aber auch die Alternativen haben. Wenn derjenige weiß, so, okay, ja, okay, mein, es gibt hier niemanden anders, dann ist sowieso egal. Ja, also man verliert ja dann auch die Glaubwürdigkeit, auch glaube ich, als Coach, weil man kann ja sozusagen keine Sanktionen androhen in irgendeiner Form und sie dann nicht umsetzen.
Ja, und da ist es dann natürlich auch, und da sind wir an dem Punkt, wie wichtig das ist, dass das ganze Umfeld und die Environment auch stimmt, auch für den Coach und die Philosophie, die man hat, und dass Coach und Verein da auch so auf der gleichen Seite sind. Weil wenn die unterschiedliche sportliche Ziele haben, dann wird's auch schwierig.
Ja. Du bist jetzt zum ersten Mal Head Coach. Was hat sich für dich verändert, sozusagen vom äußeren Ansehen her und von deinem Aufgabengebiet her?
Vom äußeren Ansehen her ist das tatsächlich verrückt. Das ist ganz schön viel. Ganz schön viel Aufmerksamkeit, die mir manchmal schon sehr unangenehm wird, weil ich das gar nicht so will, weil ich eigentlich will, dass meine Spieler im Mittelpunkt stehen und nicht ich, weil das ist ein ganzes Konstrukt, und klar steht da jetzt mein Gesicht sozusagen oder mein Kopf da an der Spitze, aber deswegen ist es nicht alles mein Verdienst, und deswegen ist mir das dann ein bisschen unangenehm. Aber nun gut, so ist das, und wahrscheinlich wäre es nicht so gewesen, wäre ich in Anführungsstrichen nur DC geblieben und jemand anders hätte den Headcoach gemacht. Also es ist schon, das ist einfach die Position, die von außen gesehen wird, weil wahrscheinlich auch einfach in einem Footballteam zu viele Akteure sind, als dass man sich mehr merken könnte als der da an der Spitze steht oder die da an der Spitze steht, um zu gendern. Genau, also das ist so das von außen, von meinem Aufgabengebiet. Mit den Trainern zu sprechen und zu arbeiten, das war natürlich vorher nicht so, sondern jetzt muss ich natürlich die Richtung vorgeben und lenken. Das ist auf jeden Fall neu. Das war vorher vielleicht mit den Position Coaches. Aber jetzt ist natürlich der ganze Trainerstab. Die Gespräche mit dem Vorstand und so weiter, die hatte ich schon vorher. Dadurch, dass ich sportlicher Leiter war, dadurch, dass ich da schon immer so involviert war, hat sich dahingehend nicht allzu viel für mich verändert, sondern das ist wirklich dieses das Lenken der Trainer, das Zusammenarbeiten der Trainer und auch die großen Ansprachen vor dem gesamten Team, das sind die neuen Sachen. Aber so diese Managementrollen, da kriege ich viel Hilfe, aber das war tatsächlich, da war ich tatsächlich vorher auch schon viel involviert. Deswegen so viel Neues war es nicht, aber es war so viel mehr. So, glaube ich, würde ich es zusammenfassen.
Ja, bei so Ansprachen vom Team. Das hat mich schon immer als Spieler auch einfach immer interessiert. Wie viele Notizen macht man sich als Headcoach vorher, um so eine Ansprache wirklich zu halten? Weil, also ich habe teilweise schon Ansprachen gehört, wo ich sagen musste, so wow, krass. Also da war ich so gehypt, dass ich gedacht habe, das war auch einfach didaktisch richtig gut aufgearbeitet. Das kann er jetzt, also in dem Fall war es immer ein R, deswegen gender ich nicht. Das kann er jetzt nicht einfach so aus der Hüfte geschossen haben. Das wäre noch beeindruckender. Aber wie viel bereitet man sich auf so eine Ansprache vorm Spiel vor? Und wie viel kommt aus der Emotion heraus?
Bei mir, denke ich, ist es mehr Vorbereitung als Emotion. Und bereite mich dafür schon vor, einfach auch aus dem Grund, weil ich bin der Meinung, dass ich das ganz gut hinkriegen würde in Deutsch. Aber ich bin ja keine Native Tongue, was das Englisch angeht. Und ich es dann nicht schaffe, so authentisch zu sprechen im Englischen, wie ich das im Deutschen tun würde. Da bin ich einfach nicht. Und deswegen muss ich mir das vorher sowieso erstmal überlegen, was ich sagen möchte, weil das ist natürlich immer schon spezifisch, welche Message möchtest du jetzt mitgeben, was willst du, in was für einem Mental State sollen sie sein, wenn sie raus aufs Feld gehen? Willst du sie so hyped oder willst du sie runterholen? Und deswegen muss man sich das auf jeden Fall vorher überlegen, was man sagen möchte. Zudem muss ich es mir dann nochmal aufschreiben, dass ich dann nicht im Englischen einfach die Hälfte von dem weglasse, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist tatsächlich so meine größte Hürde. Und deswegen, ich für meinen Teil bereite das schon immer vor und ich schreibe es auch auf, dass ich einfach nochmal was habe, wo ich nachgucken kann. Aber ich bin mir sicher, da draußen gibt es Coaches, die das so aus der Hüfte schießen können. Gehöre ich nur allerdings einfach nicht dazu.
Ja, das für mich, das hat mir jetzt einfach mal eine Frage beantwortet. Wir kommen gerade von der vom Frauenfußball. Frauenfußball gerade gehypt und groß in den Medien gewesen. Du als, ich glaube, erste Head Coach der in der GFL. Mhm. Was hast du so als Resonanz bekommen? Wie viele sozusagen Menschen kamen auf dich zu und haben dann sowas komisch, also ich persönlich finde das ehrlich gesagt immer komisch, so, ja, du als Frau machst jetzt das und das. Ich finde ja persönlich, also es dürfte ja sozusagen, du als kompetenter Coach machst jetzt, kriegst jetzt die Chance, Head Coach zu werden, ganz egal, ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist. Mhm. Wie viel Resonanz hast du sozusagen auf beiden Seiten gekriegt?
Zu der Tatsache, dass ich jetzt Head Coach bin, viel kam von extern. Die Resonanz von innen heraus war nicht groß, weil zumindest so in der Gegend kannte man mich. Die Spieler kannten mich seit Jahren. Das heißt, es war so ein folgerichtiger Step einfach. Und demnach war das okay so und das war super. Das war eher, wie gesagt, von außen und von extern, dieses, wie du es eben angesprochen hast, du bist ja eine Frau und dann in so einer männerdominierten Sportart. Und wie ist es denn so? Und deswegen ist unser Running Gag auch intern vor jedem Interview, vor jeder Pressekonferenz, na, wie ist es als Frau zu gewinnen? Oder na, wie ist es als Frau zu verlieren? Ja, genau. Na, wie ist es als Frau eines Männer-Football-Teams? Ja. Und diese Frage ist natürlich immer schwer zu beantworten, weil ich war noch nie was anderes als eine Frau und ich kann mich immer auch nur schlecht vergleichen mit anderen Männern oder habe ja keine Kontrollgruppe, das gleiche Team mit einem männlichen Headcoach, um zu sehen, was es da für Unterschiede gäbe.
Ja, also ich finde das, ich finde solche Fragen ehrlich gesagt immer schwierig. Also ich weiß auch gar nicht, wie antwortest du darauf? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich persönlich würde einfach so sagen,
Ja, also ich versuche natürlich dann, das immer so gut zu beantworten, wie ich kann, weil die Frage aber kommt ja immer von irgendwo.
Möchtest du nicht in Ironie verfallen? So, nee, als Frau habe ich auf Gewinnen gar keinen Bock.
Total, weil das wäre genau mein Stil. Absolut, das würde ich am liebsten sagen. Aber meistens sage ich, wie gesagt, dass ich das ja nicht vergleichen kann, dass es vielleicht eben jetzt was Einzigartiges für mich als Individuum ist und nicht für mich als Frau. Und dass ich zum einen in der Position bin, nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil ich ein kompetenter Coach bin. Und ich will auch nie irgendwie in eine Rolle kommen, wo es dann heißt, du machst das jetzt, weil du eine Frau bist. Das wäre ja auch wieder der falsche Umkehrschluss sozusagen. Und aber solange die Leute mir diese Frage stellen, ist mir bewusst, dass es trotzdem noch nicht in Anführungsstrichen normal ist und dass es eben ein Novum ist. Und das stimmt mich dann doch immer dann wieder ganz, wie soll ich sagen, oder beruhigt mich dann wieder etwas, weil ich dann merke, okay, naja, ich muss halt diese Fragen beantworten, damit sie in 10 Jahren diese Fragen nicht mehr gestellt werden müssen.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, der tatsächlich etwas, weil du da auch als Vorbild dienen kannst, ja dann auch für andere, die sozusagen den gleichen Weg einschlagen wollen und das vielleicht, oder erstmal diesen Weg kennenlernen. Also, dass man diesen Vorbildcharakter hat. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sozusagen das zu machen, aber halt nicht aufgrund dessen, weil man halt eine Frau ist, aber diese Normalität, die man da reinkriegen muss, dass man einfach in Berührung damit kommt, ja, es ist ganz normal, dass auch eine Frau Headcoach sein kann. Und das ist auch, und es ist auch für Spieler ganz normal, weil das habe ich dir im Vorgespräch gesagt. Also ich kenne keinen Spieler, der einen mehr respektiert, weil man ein Mann ist oder eine Frau ist, sondern ich kenne ganz viele, also ich kenne eigentlich nur Spieler, die respektieren Kompetenz und die respektieren nicht das Geschlecht in dem Sinne.
Ja.
Und solange das gegeben ist, ist es, also ich gehe mal davon aus, dass das für dich genau so halt ist und genau so ankommt, weil sonst würdest du nicht so lange in München sein.
Ja, absolut. Wenn es da irgendwelche
Probleme geben würde.
Ganz genau so ist es. Und deswegen würde ich auch niemals, wenn dann irgendwas mal schlecht läuft, dann kann ich ja auch nicht sagen, ja, das lief jetzt nur schlecht, weil ich eine Frau war.
Ja.
Das macht man ja im Umkehrschluss genauso nicht.
Es wäre aber auch richtig lustig, wenn du einfach dann mal so ein Interview geben würdest und einfach immer sagen würdest, ja, das war jetzt total unfair, weil ich wurde jetzt hier benachteiligt, weil ich eine Frau bin.
Ja, so. Der Tag wird sicherlich kommen.
Ja, das, also, das, also ich stelle mir das auch wirklich unfassbar witzig vor. Und dann muss ja derjenige sozusagen, der dich dann interviewt oder diejenige, damit auch umgehen können.
Ja, das wird spannend.
Ja. Ich hoffe, dass auf jeden Fall, dass ich das mitkriege. Wir haben hier noch eine Rubrik in unseren Interviewfolgen, weil normalerweise haben wir noch zwei, aber das Tell Me Your Why, das ist sozusagen, das hast du sozusagen ja schon mehrfach beantwortet. Aber wir haben unsere Questions of Fun. Die hat der Frank Rosa hier eingeführt.
Na, bravo, danke Frankie an der Stelle.
Die sind von seinen 5 Minutes of Fun, die er am Ende seines Trainings abgeleitet. Und wir legen einfach mal los. Mhm. Mein sportliches Vorbild ist und wieso?
Ich habe kein sportliches Vorbild.
Oh, aber dann passt vielleicht die zweite Frage. Mein menschliches Vorbild ist?
Du bringst mich in Situationen, die sind neu für mich. Menschliches Vorbild. Ich bin ganz schlecht in Vorbildern haben. Ich nehme von allen Teile, aber es ist nie eine ganze Person an sich. Es gibt ganz viele tolle Menschen auf dieser Welt, ja. Aber es ist zumeist nie eine einzige.
Dann nennen wir doch mal einen Teil.
Ein Teil von was?
Von einem menschlichen Vorbild. Eine Eigenschaft, die du von einer Person, wo du sagst, so, okay, ich persönlich wäre gerne so innovativ wie Elon Musk. So. Ich wäre gerne so taktisch, analytisch, flexibel wie Bill Belichick.
Verstehe. Ich stimme dir übrigens bei all diesen Dingen, die du gerade gesagt hast, ich stimme dir zu, ja. Ich wäre gerne so wie Nick Saban und schaffe es, tatsächlich eine stabile Dynastie irgendwann aufzubauen, was Coaching angeht. Ich wäre tatsächlich gern, Elon Musk ist übrigens sehr gut, habe ich nämlich letztens erst mir das Hörbuch zu angehört, gerne so kreativ und so innovativ, bin ich nämlich nicht so wirklich. Deswegen, das sind zwei Punkte, die finde ich tatsächlich richtig gut, ja.
Mein Coaching-Stil ist?
Kooperativ, zwischenmenschlich. Ja.
Wir schlagen die Unicorns in dieser Saison, weil?
Leider haben wir verloren am Wochenende, ne?
Aber man sieht sich ja immer.
Ach so, man sieht sich ja immer zweimal, meinst du? Wir schlagen die Unicorns, weil wir es schaffen, da nochmal einen draufzusetzen und die One-on-Ones-Matchup in der Zukunft auch zu gewinnen.
So, das sind doch mal. Diese drei Punkte würde ich im europäischen American Football direkt verändern.
Kommunikation, mehr Zusammenarbeit, weniger Egos, Nationalmannschaften und gute internationale Turniere.
Und dann noch, welchen Spieler eines anderen Teams hättest du gerne in deinem Team? Ohne als das muss, es ist kein Abwerbeversuch, das muss man immer dazu sagen.
Von denen, die wir bisher gespielt haben, Tyler Rutenberg.
Weil?
Weil er einfach nicht zu covern ist und ein großer Playmaker und Difference Maker ist. Und du gewinnst dann, wenn man für eine Person 2 Leute abstellen muss, weil dann fehlt der Head irgendwo anders.
Ja, ich muss mal sagen, bei Hutenberg finde ich es auch immer wieder faszinierend, dass er es schafft, in den richtigen Momenten da zu sein.
Ja.
Und der kann so ein Gamechanger teilweise sein durch irgendwelche Plays.
Ja, absolut. Und dann sind wir auch an dem Punkt, und ich meine, wir haben ja, da gibt es viele, viele Difference Maker, finde ich auch im Süden. Nur ist es so, er gewinnt ja nicht nur 50-50 Balls, sondern er gewinnt ja auch Balls, die gar niemandem gehören.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe ja nur GFL 1 Nord gespielt und die GFL 1 Nord hat immer die Arroganz zu sagen, die GFL 1 Nord ist besser als die GFL 1 Süd. Wie ist deine Meinung dazu?
Ist ja auch berechtigt und war ja in der Vergangenheit auch so.
Die Frage, das war jetzt zu einfach.
Ja, ich wünschte, wir holen jetzt im Süden weiter auf, aber bisher war es einfach in der Vergangenheit so. Es war klar, zumeist klar, wer an der Spitze steht. Und der Rest war grundsätzlich dem Norden dann doch immer etwas unterlegen. Aber wenn sich das jetzt langsam ausbalanciert, wäre doch schön, das werden wir in den Playoffs sehen.
Genau, und das macht das Ganze ja so spannend. Und in den letzten Jahren in den Playoffs, wenn ich jetzt die letzten 3-4 Jahre mir angucke, war es eigentlich immer ausgeglichen, oder? Was so die Spitze angeht?
Was die Spitze angeht, ja. Ja. Auf jeden Fall. So. Ja. Gebe ich dir recht.
Und die anderen Teams spielen ja, das sind halt die einzigen Vergleichswerte, die man so hat. Ansonsten muss man ja immer sozusagen, ist das ja immer so ein Quervergleich. Ist der Sechste in der GFL 1 Süd besser als der Sechste in der GFL 1 Nord? Das ist immer schwer zu sagen.
Ja. Und man sieht ja auch, dass in der GFL nicht alle Teams über Jahre hinweg stabile Leistung zeigen. Und da werden ja, wie gesagt, jedes Jahr auch die Karten wieder neu gemischt und es ist einfach alles möglich.
Ich freue mich immer noch, dich kennenlernen zu dürfen. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Danke. Nein, du hast ja schon so viel gefragt und auch Fragen, die ich mir jetzt im Nachhinein nochmal überlegen muss. Menschenskinder, wie hätte ich denn da schneller antworten können? Ja, aber nein, nichts, was ich wüsste, was du nicht gefragt hättest.
Du hast es toll gemacht. Also das kann man noch hier noch in die Aufnahme packen. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Danke dir.
Und wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Sagt es all euren Menschen, die ihr kennt. Und natürlich teilt uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Das müssen wir auch dazu sagen. Das letzte Wort hat Nadine Nuraschid von den Munich Cowboys.
Die Saison ist noch lang. Arbeitet immer an euch. Niemals stehen bleiben und zufrieden sein mit dem Status quo. Es geht immer all the way up.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.